Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Mein Name ist Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Themen und tauschen Analysen zum aktuellen Geschehen aus. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine unabhängige Jugendorganisation, die in ganz Österreich am Aufbau einer starken Linken arbeitet. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind und an alle, die es noch werden wollen. Die ersten Mai-Tage liegen jetzt hinter uns und die sind ja oft geprägt von vielen internationalen Aktions- und Gedenktagen. Zum Beispiel am 5. Mai die Befreiung des KZ Mauthausens oder am 8. Mai die Befreiung vom Nationalsozialismus. Und auch im Mai ist der Geburtstag von Karl Marx. Das sind Tage, an denen wir uns mit der Geschichte auseinandersetzen, an denen wir überlegen, was bedeutet das eigentlich für unser politisches Handeln im Hier und Jetzt. Einen Tag gibt es auch meistens im Mai, der von der ganzen Welt und besonders der Werbeindustrie Aufmerksamkeit bekommt. Aber sehr selten Aufmerksamkeit von Linken. Und das, obwohl er eigentlich sehr viel Diskussionspotenzial bietet. Die Rede ist vom Muttertag. Am Muttertag bekommen Mütter die Wertschätzung, die das restliche Jahr zu kurz kommt. Das ist prinzipiell gut, könnte man meinen, weil in unserer Gesellschaft vielleicht generell einfach zu wenig Danke gesagt wird und zu wenig Anerkennung verteilt wird. Aber was steckt denn eigentlich hinter dem Muttertag? Und was wird durch die Glorifizierung der Mutterrolle verschleiert? Frauen schultern 365 Tage im Jahr wie selbstverständlich einen Großteil der Pflegearbeit, der Hausarbeit, der Sorgearbeit, der Kindererziehung. Gleichzeitig bekommen sie im Schnitt ein Drittel weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen und nur halb so viel Pension. Bis sich das ändert, bleibt die Wertschätzung am Muttertag einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir nehmen den Muttertag zum Anlass und fragen in der heutigen Folge, welche Lücke wird durch die Inszenierung von Dankbarkeit eigentlich einmal im Jahr gefüllt? Was sind denn die Probleme von Müttern in unserer Gesellschaft? Haben sie eine so schlechte Stellung und wenn ja, warum? Wie sind sie sozial benachteiligt? Beispielsweise was Altersarmut betrifft. Und was könnte man daran verbessern? Das darf ich heute gemeinsam mit Julia Brassel diskutieren. Julia ist Landessprecherin der Jungen Linken Wien und studiert Philosophie und Politikwissenschaften an der Uni Wien. Julia, freut mich total, dass du heute da bist.
Hallo Flora, danke, dass ich zu Gast sein darf.
Julia, wie geht's dir? Wo bist du gerade?
Mir geht's voll gut, danke. Ich bin gerade zurück in Wien und war jetzt vorher einige Zeit in Graz und jetzt versuche ich gerade wieder ein bisschen mehr für die Uni zu erledigen und komme gerade so ein bisschen wieder in Wien an. Wie geht's dir, Flora?
Ja, das ist gut zu hören. Mir geht's gut. Ich hatte heute einen langen Tag voller Zoom-Meetings und ich freue mich, dass wir miteinander telefonieren und nicht miteinander zoomen, weil ich habe auch schon einfach genug davon, die ganze Zeit mein eigenes Gesicht am Bildschirm zu sehen. Ich glaube, ich sehe mich nie so oft wie jetzt in der Corona-Zeit, wo ich die ganze Zoom-Meetings habe oder Jitsi oder was auch immer.
Ja, das verstehe ich.
Julia, ich möchte gleich reinstarten und zwar würde ich dich gern fragen, was ist denn eigentlich der Muttertag? Also woher kommt der Muttertag? Wie wird er gefeiert? Was steckt ideologisch dahinter? Kannst du da ein bisschen einen Einblick geben?
Ja, voll gern. Der Muttertag, den feiern wir in Österreich immer am 2. Mai-Sonntag und das schon ziemlich lang, nämlich seit 1924. Manchmal hört man ja, dass der Muttertag eine Erfindung der Nazis gewesen wäre, aber das stimmt so nicht. Die haben sich den schon bestehenden Muttertag einfach für ihre Propaganda geschnappt und wollten die unter Anführungszeichen gebärfreudigen deutschen Mütter ehren. Die Idee ist schon viel älter und schon in der Antike ist für Göttinnen so eine Art Muttertagsfeier abgehalten worden. Später, Anfang des 19. Jahrhunderts, wollte Napoleon einen Muttertag einführen. Er hat sein Vorhaben aber nicht mehr vor seiner Niederlage in der Schlacht von Waterloo und seiner darauffolgenden Abdankung verwirklichen können. 1865 hat die amerikanische Pazifistin Anne Maria Reese Jarvis während des amerikanischen Bürgerkriegs die Mothers Friendship Days, also Mütterfreundschaftstage, eingeführt und deren Ziel war es, den verwundeten Soldaten von beiden Seiten das Nötigste zukommen zu lassen. Als sie dann 1905 gestorben ist, hat sich ihre Tochter Anna Jarvis zum Ziel gesetzt, dass Mütter noch zu ihren Lebzeiten geehrt werden und ihre Rolle in der Gesellschaft anerkannt wird. Anna Jarvis, also die Tochter, war Teil der amerikanischen Frauenbewegung und fand viele Anhängerinnen und Anhänger für ihr Anliegen. Schon 1914 ist der Muttertag in den USA zum Feiertag erklärt worden. Und später, als der Muttertag stark kommerzialisiert wurde, hat der Anna Jarvis übrigens gar nicht mehr gefallen und ihr neues Anliegen war dann, ihn wieder abzuschaffen. Da war es aber schon ein bisschen zu spät und schon in den 1920er Jahren hat sich der Muttertag über England in Europa verbreitet. In Österreich hat Marianne Heinisch die Einführung des Muttertags vorangetrieben. Marianne Heinisch war eine Begründerin und Führerin der bürgerlichen Frauenbewegung und Teil des Wiener Frauenerwerbsvereins, der Fortbildungen für Frauen aus der unteren Mittelschicht organisierte, um sie vor Verarmung zu schützen. Von 1902 bis 1918 war Marianne Heinisch Vorsitzende des Bunds österreichischer Frauenvereine und hat sich unter anderem für die Errichtung von Realgymnasien für Mädchen und den Hochschulzugang für Frauen eingesetzt. Und vor dem Ersten Weltkrieg hat sie auch mit Bertha von Suttner in der Friedensbewegung zusammengearbeitet. 1924 hat dann die damalige Regierung den Muttertag eingeführt und der Präsident war zu der Zeit Michael Heinisch, also Mariannes Sohn. Und wenn wir jetzt den Blick auf heute richten, ist der Muttertag oft ein klassischer Familientag. Die Kinder basteln schon Tage davor zum Muttertag in der Schule hübsche Karten und schreiben Gedichte rein. Und super klassisch ist es auch, Blumen zu schenken. Das zieht sich durch ziemlich viele Länder durch. Der Tag wird also als Familie verbracht und der Mama soll es richtig gut gehen. Das passiert gar nicht nur in den USA und in Europa. Es gibt nämlich in über 70 Ländern weltweit ein Äquivalent zum Muttertag. Die Traditionen sind nicht überall ganz gleich, aber gemeinsam ist, dass den Müttern gedankt wird. Es wird zum Beispiel in Mexiko, der Mongolei, Japan und Äthiopien gefeiert. Recht ähnlich ist es überall auch, dass den Müttern für ihre Fürsorge, ihre Aufmerksamkeit und alles, was sich die Gesellschaft im Moment halt unter einer Mutter vorstellt, gedankt wird. Der Muttertag ist ein sehr positiver und fröhlicher Tag in unserer Vorstellung. Und sich beieinander zu bedanken, finde ich auch eine echt schöne Sache. Aber ich denke, mit einem Danke und den Blumen ist die Sache für die Mütter noch nicht ganz erledigt. Das ist einfach zu wenig. Nicht zu wenig von ihren Kindern, aber zu wenig von der Gesellschaft. Am Muttertag wird der Mama einmal im Jahr ihre, unter Anführungszeichen, Arbeit abgenommen. Die Kinder decken schon in der Früh den Tisch, kochen dann, überlegen sich ein nettes Programm für den Tag. Und von den Kindern ist es auch eine super liebe Geste. Gleichzeitig wird damit aber die Vorstellung bestärkt, dass es eigentlich die Aufgabe der Mutter ist. Genau, wie die Theresa Kriesebner in der Folge vor 2 Wochen schon gesagt hat, leisten Mütter den Großteil der unbezahlten Hausarbeit. Sie haben meistens viel weniger Freizeit. In unserer Gesellschaft wird von Frauen erwartet, dass sie gern aufopfernde Mütter sind und sich rund um die Uhr um alles kümmern, quasi den Familienalltag managen. Die Mutter ist liebevoll, geduldig, verantwortungsbewusst und selbstlos. Die Gesellschaft bringt den Müttern also ziemlich viele Anforderungen entgegen. Dass viele Frauen nach der Geburt eine Wochenbettdepression haben können, wird seit einiger Zeit zum Glück schon in Zeitschriftenartikeln thematisiert. Aber die Kinder auch manchmal zu hassen, das Muttersein zu bereuen und mit all den Zuschreibungen vollkommen unzufrieden zu sein, ist noch immer ein ziemlich krasses Tabuthema. Ich finde die Dankbarkeit am Muttertag wichtig und schön, aber sie darf Mütter nicht zu Säulenheiligen machen und diese gesellschaftlichen Bilder immer weiter untermauern. Wir wollen ja alle, dass es unseren Müttern gut geht und dafür braucht es, glaube ich, auch eine grundlegende Kritik an den Geschlechterverhältnissen. Welche Rolle Frauen und Mütter in unserer Gesellschaft haben, hängt von der gesellschaftlichen Ausverhandlung ab, die wir führen. Je nachdem, wie stark sich Frauen und Mütter organisieren und für ihre Rechte einstehen, kann sich die Rolle von Müttern auch wieder verändern. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Linke auch Tage wie den Muttertag aufgreifen und ganz klar sagen, welche Vorstellungen der Rolle von Müttern und den Möglichkeiten wir haben. Auch wenn der Tag eine nette Idee ist, soll sich hier also noch einiges ändern.
Okay, dann machen wir das doch, was du vorschlägst. Reden wir am Muttertag einfach mehr darüber, was sich ändern muss. Du hast ja gerade schon voll viele wichtige Themen angesprochen, zum Beispiel die soziale Stellung von Frauen mit Kindern in unserer Gesellschaft. Mal zugespitzt formuliert. Würdest du sagen, dass die Situation von Müttern in unserer Gesellschaft schlecht ist? Oder was sind so die Hauptprobleme von Müttern in unserer Gesellschaft? Worüber sollten wir als Linke eigentlich reden?
Also ob die Situation von Müttern in der Gesellschaft generell schlecht ist, kann man, glaube ich, schwer beantworten. Wir müssen das weiter aufdröseln, was eine schlechte Situation ausmacht. Generell werden, wie gesagt, an Mütter sehr viele Anforderungen gerichtet. Sie werden doppelt belastet, weil sie neben ihrer Erwerbsarbeit meistens auch noch den Großteil der Hausarbeit machen. Die unbezahlte Hausarbeit ist generell zwischen Geschlechtern schon ungerecht aufgeteilt. Es sind täglich ungefähr 4 Stunden Hausarbeit, die Frauen verrichten und Männer machen circa halb so viel. Diese Zahl nimmt aber noch keine Rücksicht darauf, ob Kinder in der Familie leben. Aufgrund der Rollenbilder müssen Mütter die Hausarbeit auch noch gerne machen, weil eine gute Mutter opfert sich eben gern auf. Oft wird die Haus- und Pflegearbeit aber so viel, dass die Erwerbsarbeit zurückgefahren werden muss. Zum Beispiel, wenn Kinder betreut werden oder eine Angehörige gepflegt wird. Generell arbeiten viele Frauen in Teilzeit. In Österreich haben 2019 laut Statistik Austria 47%, also fast die Hälfte, aller erwerbstätigen Frauen in Teilzeit gearbeitet. Im Vergleich dazu waren es im selben Jahr nur knapp 11% aller erwerbstätigen Männer. Bei Frauen, die Kinder haben, sind die Zahlen noch höher. Fast drei Viertel, nämlich 73% aller Mütter, die betreuungspflichtige Kinder haben, arbeiten in Teilzeit. Neben den Aufgaben, die den Müttern abverlangt werden, ginge sich eine Vollzeitanstellung einfach nicht mehr aus. Über die letzten Jahrzehnte hat es eine Entwicklung gegeben, dass immer mehr Mütter nach der Geburt eines Kindes bald wieder arbeiten gehen. Diese Entwicklung ist aber damit einhergegangen, dass die Teilzeitarbeit immer mehr ausgeweitet worden ist. Durch die Teilzeitarbeit wird das Einkommen natürlich viel geringer. Das wirkt sich unmittelbar darauf aus, dass Frauen finanziell eher von ihrem Partner abhängig werden. Das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen von Männern lag in Österreich 2018 bei etwa 33.700 Euro. Das von Frauen lag bei 21.170 Euro. Also verdienen Frauen ein Drittel weniger im Jahr. Inwieweit hier die Teilzeit eingerechnet ist, finde ich erstmal egal, weil an sich steckt hinter der Zahl, nicht jede Arbeit wird bezahlt und Frauen arbeiten besonders viel unbezahlt. Und deshalb bekommen sie weniger Geld für oft längere Arbeitstage. Wenn betreuungspflichtige Kinder im Haushalt gelebt haben, haben 2019 knapp 93% aller Väter aktiv am Arbeitsmarkt teilgenommen. Im Gegensatz dazu waren es nur 68% aller Mütter. Frauen bleiben also eher bei den Kindern daheim, sieht man da. Die Statistik Austria sagt übrigens sogar wörtlich, ich zitiere, die Ergebnisse zum Thema Familie und Arbeitsmarkt zeigen, dass es vor allem Mütter sind, die nach der Geburt eines Kindes die Erwerbstätigkeit unterbrechen und später nur in Teilzeit auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Im Gegensatz zu Frauen wird das berufliche Engagement von Männern oft von der Geburt eines Kindes kaum beeinflusst. Das heißt, die unfaire Verteilung von Kindererziehung und Hausarbeit ist gar nicht unbekannt. Und auch nicht unbekannt ist, wie unberührt Männerkarrieren bleiben im Gegensatz zu Frauenkarrieren. Von Frauen wird in dieser Gesellschaft so sehr erwartet, dass sie vorhaben, Mütter zu werden und lange Zeit in Karenz zu gehen, dass sie sich sogar bei Vorstellungsgesprächen auf diese Fragen stellen lassen müssen. Die Erwartung beeinflusst natürlich auch die Entscheidung, ob eine Frau eingestellt wird. Frauen wird nicht nur zugeschrieben, Kinder zu bekommen, sondern auch sie zu betreuen und zu pflegen. Obwohl ja zu jedem Kind irgendwo ein Mutterzeuge gehört, an den aber nicht dieselben Ansprüche gestellt werden. Anstatt dass gesellschaftlich daran gearbeitet wird, dass Frauen nicht mit der Geburt des ersten Kindes in ihrer Selbstbestimmtheit eingeschränkt werden, werden sie von der Lohnarbeit ferngehalten und damit im Alter dann vor die Wahl gestellt, finanzielle Abhängigkeit vom Mann oder Armut.
Das ist echt, man merkt einfach, wie tiefgreifend so diese Geschlechterideologie ist und in alle Lebensbereiche wirkt. Du hast jetzt den Arbeitsmarkt genannt. Mir ist gerade eingefallen, dass es so Studien, die es zu Paarbeziehungen gibt. Da gibt es einige spannende Studien im deutschsprachigen Raum, die sich anschauen, wie Paare eigentlich Haus- und Pflegearbeit verteilen. Und eine Zahl, die mir gerade eingefallen ist, weil du das erste Kind genannt hast, dass es bei Paaren, die eigentlich relativ gleich untereinander diese Haus- und Pflege- und Sorgearbeit aufgeteilt haben, dann spätestens bei der Geburt des ersten Kindes es da halt auch zu einer Ungleichverteilung von Reproduktionsarbeit kommt. Also spätestens sobald das erste Kind da ist, egal wie egalitär man das vorher gehandhabt hat, plötzlich kommt auch da ein Ungleichverhältnis rein. Genau, aber egal in welchem Bereich man schaut, du hast ja gerade den Arbeitsmarkt angesprochen, das sind eigentlich Frauen und eben besonders Frauen mit Kindern eigentlich immer als erstes und am stärksten von sozialen Problemen betroffen. Wie sieht es denn aus im Alter? Das hast du auch gerade angesprochen. Wie ist denn die Situation von Müttern im Hinblick auf Altersarmut? Wie ist das mit den Pensionen geregelt?
Also die angesprochene Teilzeitarbeit der Mütter wirkt sich nicht nur direkt auf die finanzielle Abhängigkeit vom Partner aus, sondern auch auf das Pensionskonto. Das ist ja in Österreich leistungsbezogen. Das heißt, die Höhe der Pension ist davon abhängig, wie viel man in der Erwerbsarbeit verdient hat. Ein höheres Einkommen führt zu einer höheren Pension. Weil die Einkommen von Frauen geringer sind oder sie viele Jahre in Teilzeit gearbeitet haben oder es sogenannte Lücken aufgrund von Kindererziehung gibt, ist das Armutsrisiko für Frauen größer als für Männer, weil die Pensionen wesentlich niedriger sind. 26%, also mehr als ein Viertel aller alleinlebenden Pensionistinnen sind armutsgefährdet. Bei alleinlebenden Pensionisten sind es 15% laut Statistik Austria. Frauen bekommen durchschnittlich nur die Hälfte der Pension, die Männer bekommen. 2018 erhielten Männer im Median monatlich 1.953 Euro brutto, Frauen hingegen nur 982 Euro. Ich finde, das sind schon arge Zahlen. So wenig Pension zu bekommen, bedeutet zum Beispiel, darüber nachdenken zu müssen, ob man im Winter die Wohnung heizen kann. Das heißt, sich vielleicht keinen Fernseher kaufen zu können und selbst bei Lebensmitteln sparen zu müssen. Frauen schuften ihr ganzes Leben lang und müssen im Alter noch um ihre Existenz kämpfen. Das ist echt traurig und ärgerlich.
Voll.
Und es drängt sich auch die Frage auf, warum Kindererziehung eine Lücke oder verlorene Jahre darstellt und warum das Pensionssystem nicht daran angepasst wird. Es haben ja eigentlich alle Frauen dieses Risiko und das System ist einfach ungerecht. Im Pensionssystem gibt es auch eine Regelung dafür, wie Kinderbetreuungszeiten angerechnet werden. Das ist recht komplex, aber es funktioniert so, dass Kindererziehungszeiten als sogenannte Versicherungszeiten angerechnet werden. Das kann man ab der Geburt eines Kindes bis zu 48 Monate in Anspruch nehmen. Bei diesen Versicherungszeiten wird unabhängig vom früheren Einkommen ein Fixbetrag pro Monat gerechnet, quasi statt dem, was man in der früheren Erwerbsarbeit verdient hätte. Der Betrag ändert sich von Jahr zu Jahr und liegt zum Beispiel für das Jahr 2020 bei 1.922 Euro pro Monat. Das heißt, es wird so gerechnet, als würde die Frau 1.922 Euro verdienen. Das österreichische Pensionssystem ist super komplex und da werden ziemlich viele Faktoren berücksichtigt. Und das jetzt zu Ende zu erklären, würde ein bisschen zu weit führen. Aber was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass Kinderbetreuung eben nicht wie Erwerbsarbeit zählt, sondern als eine Ersatzleistung. Und die Ersatzleistung ist auch noch wesentlich geringer als das durchschnittliche Einkommen von Männern. Für 14 Monate würde es 26.908 Euro betragen. Im Vergleich dazu nochmal, das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen von Männern lag 2018 bei 33.700 Euro. Das heißt, für Mütter wird ein geringerer Betrag als Ersatzleistung berechnet, als Männer in derselben Zeit verdienen.
Okay, das ist schon ziemlich krass eigentlich, weil das ist ein ziemlich drastischer Unterschied. Was könnte man da konkret machen? Wo würdest du ansetzen?
Also ein erster Schritt könnte sein, dass die Beitragsgrundlage in der Versicherungszeit höher angesetzt wird. Also dass die Grundlage zur Berechnung der Pension während der Kinderbetreuungszeit auf das erhöht wird, was ein durchschnittliches Einkommen von Männern ist. Das reicht natürlich noch nicht, weil das Problem der Teilzeitarbeit wäre damit noch nicht gelöst. Und das trägt ja auch wesentlich dazu bei, dass die Pension dann geringer ausfällt. Und auch die ideologische Vorstellung, dass Erziehung Frauensache ist, wäre damit auch noch nicht berührt. Was es zusätzlich dringend braucht, ist die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Weil Berufe, in denen mehr Frauen arbeiten, werden noch immer schlechter bezahlt. Das wirkt sich auch darauf aus, wenn entschieden wird, wer in Karenz gehen soll, weil natürlich so entschieden wird, dass die finanziellen Einbußen so gering wie möglich sind und dann geht halt öfter die Frau in Karenz.
Voll, das wirkt dann oft wie eine ganz logische Entscheidung zwischen Paaren, aber diese Entscheidung ist eigentlich gar nicht so privat, sondern die hat ganz viel damit zu tun, was eigentlich staatlich wie geregelt ist. Also die haben wir in der letzten Folge auch schon ausführlich diskutiert.
Ja, genau, ja voll. Und dann ist auch noch ein Problem, dass wenn Frauen bis zu 4 Jahre, was man ja kann, zu Hause bleiben, der Wiedereinstieg in den Beruf oft schwerfällt, wenn man davor auch noch keine nicht viel Berufserfahrung gesammelt hat. Bei meiner Mama war das zum Beispiel der Fall. Und wenn man sich so umschaut nach weiteren Lösungen, dann kann es ja manchmal ganz hilfreich sein, sich anzuschauen, was andere Staaten so tun. Und als Vorzeigestaaten in Bezug auf geschlechtergerechte Bezahlung und ausgeglichene Erwerbsquoten werden typischerweise skandinavische Staaten und Frankreich genannt. Wobei man auch sagen muss, im Hinblick auf Schweden und Co., dass da ziemlich viel glorifiziert wird. In Frankreich dauert der Mutterschutz nur 12 Wochen und es ist üblich, Kinder nach etwa 2,5 Monaten betreuen zu lassen. Dafür gibt es auch ein gut ausgebautes Betreuungssystem. Frauen gehen ziemlich bald wieder arbeiten und das meist in Vollzeit. Mit dem guten Betreuungssystem ist also schon mal ein wichtiger Schritt getan. Aber gleichzeitig ist klar, gesamtgesellschaftlich kann es uns nicht darum gehen, dass Frauen so schnell wie möglich wieder dem Arbeitsmarkt unterworfen werden. Es kann als Feministinnen nicht unser Ziel sein, dass Frauen sich genauso viel ausbeuten lassen dürfen wie Männer. Das wäre zwar schon mal ein bisschen gerechter, als es jetzt gerade ist, aber als Linke geht es uns ja nicht nur um Gerechtigkeit, sondern auch darum, die Gesellschaft zu verbessern und Utopien zu entwickeln, wie wir das Leben für alle gemeinsam verbessern können. Grundsätzlich gilt ja, dass wir alle eigentlich im Moment mehr Stunden arbeiten, als aktuelle Produktionstechnologien das verlangen. Man könnte problemlos die Arbeitszeit für alle verkürzen. Das wird auch mehr Ressourcen dafür freisetzen, sich gemeinsam um Kinderbetreuung und Hausarbeit zu kümmern, wenn alle weniger arbeiten müssen. Aber auch da ist klar, das wird nicht automatisch passieren. Das müssen wir uns wie alles ziemlich hart erkämpfen.
Ja, danke für den Einblick, Julia, in das, besonders in das doch wirklich komplexe österreichische Pensionssystem. Ich glaube, damit könnte man einen ganzen eigenen Podcast füllen. Wir haben bisher viel über diese Aufteilung von Arbeit unter Eltern gesprochen, so in ein paar Beziehungen auch. Wie ist denn die Situation von alleinerziehenden Müttern in Österreich? Also für die sieht es wahrscheinlich noch mal drastischer aus, oder?
Ja, genau. Also alleinerziehende Eltern müssen allein schauen, wie sie die Kinderbetreuung, den Haushalt und ihre Arbeit unter einen Hut bekommen. Das macht die Situation an sich schon viel herausfordernder und oft wird die finanzielle Situation auch noch schwer, wenn man alle Kosten allein übernehmen muss, wenn der Unterhalt ausbleibt oder sich Vollzeitarbeit nicht mehr ausgeht. In Österreich sind 44% der Einelternhaushalte armutsgefährdet. Die Zahl verdeutlicht also die finanzielle Belastung von Alleinerziehenden. Fast alle Einelternhaushalte in Österreich bestehen aus einer alleinerziehenden Mutter und ihren Kindern. Es sind nämlich 94% aller alleinerziehenden Frauen.
94%?
Ja,
krass.
Also wirklich fast alle. Und somit wird auch klar, dass die Zahl von vorhin, nämlich die 44% armutsgefährdenden Einelternhaushalte, auch fast nur Frauen betrifft. Für Frauen, die während einer Partnerschaft schon in Teilzeit oder in einem schlecht entlohnten Beruf gearbeitet haben, wird die Trennung ganz schnell zur Armutsfalle. Alleinerziehende Frauen sind wesentlich häufiger berufstätig als Frauen in zwei Elternfamilien. Man könnte sagen, ja klar, sie sind ja die Alleinverdienerinnen, aber das heißt in der Folge auch, dass Alleinerziehende nochmal stärker von Kinderbetreuung abhängig sind. Und in Österreich sind Kinderbetreuungsmöglichkeiten vor allem im ländlichen Raum schlecht ausgebaut. Also da bräuchte es dringend mehr Angebot. Und besonders für Alleinerziehende ist es also sehr dringlich, dass all die vorhin genannten Faktoren, die zu Armut und Altersarmut beitragen, gelöst werden und die Gesellschaft ihnen Arbeit abnimmt und es finanzielle Unterstützung gibt. Denn mit einem Gehalt aus einer Teilzeitanstellung, die Lebensmittel, Schulsachen, die Kleidung der ganzen Familie zu bezahlen, ist wirklich alles andere als einfach. Und die derzeitige Corona-Krise verschärft die Lage noch einmal zusätzlich, weil Kinderbetreuung nur noch sehr beschränkt möglich ist. Nämlich nur, wenn die Eltern nicht im Homeoffice arbeiten können und man muss sogar Bestätigungen von der eigenen Chefin bringen, wenn das nicht so ist. Das heißt, dass es für eine Person nicht möglich sein kann, Kinder zu versorgen, ihnen beim Lernen zu helfen oder mit ihnen zu spielen, zu kochen, einkaufen zu gehen, aufzuräumen und nebenbei noch voll konzentriert die Erwerbsarbeit zu erledigen, das kann nicht möglich sein, das liegt auf der Hand. Und aufgrund dieser enormen Belastung, die nicht nur jetzt gerade wegen Corona, sondern eigentlich immer auf Alleinerziehenden lastet, zeitlich wie kräftemäßig, haben Alleinerziehende kaum Ressourcen, sich politisch zu engagieren. Sie werden oft vergessen und in der aktuellen Familienpolitik sogar aktiv benachteiligt. Kinderbetreuung braucht es nicht nur, damit Alleinerziehende arbeiten gehen können, sondern auch damit, dass sie Zeit haben, sich selber sichtbar zu machen und sich politisch zu engagieren.
Voll, ich glaube, das ist ein voll wichtiger Punkt, dass man einfach Alleinerziehende auch oft einfach im politischen Kampf vergisst als Mitstreiterinnen. Du hast ja mit dem Ausbau der Kinderbetreuung gerade und auch schon davor mit der Arbeitszeitverkürzung und der Angleichung der Pensionen jetzt ja schon einige zentrale Forderungen für eine Gleichstellung von Müttern genannt. Und auch die Kämpfe von Frauen, um die eigene Lage zu verbessern, die gibt es ja nicht seit gestern. Vielleicht werfen wir mal einen Blick zurück in die Geschichte. Welche Forderungen von feministischen Bewegungen gab es denn eigentlich auf die Situation von Müttern bezogen und vielleicht auch spezifisch auf Altersarmut? Also worauf bauen wir eigentlich heutzutage auf als Feministinnen? Woraus können wir auch lernen?
Voll gern. Also recht bekannt ist in dem Zusammenhang die sogenannte Hausarbeitsdebatte. Die hat in den 1970er Jahren stattgefunden, vor allem in sozialistischen bzw. marxistisch-feministischen Debatten. Und das Thema war, kapitalistische Ausbeutung und Frauenunterdrückung im Kapitalismus theoretisch zusammenzubringen. Also quasi zu versuchen, Feminismus und Marxismus als Theorien zusammenzudenken. Im Kapitalismus wird ja ganz grundsätzlich zwischen produktiver Arbeit, der Lohnarbeit, das ist, wenn jemand wo angestellt ist und einen bestimmten Lohn bezahlt bekommt, und reproduktiver Arbeit, also Hausarbeit, Kochen, Kindererziehung unterschieden. Gleichzeitig gibt es eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Männer, denen von der Gesellschaft zugeschrieben wird, rational und stark zu sein, die arbeiten hart in einer Fabrik, leisten also produktive Arbeit. Und Frauen, denen Emotionalität und Aufopferung zugeschrieben wird, die werden für die Hausarbeit zuständig gemacht, also leisten reproduktive Arbeit. Die produktive Arbeit wird durch einen Arbeitsvertrag geregelt und entlohnt und die reproduktive Arbeit wird es beides nicht. Ganz so rein, wie ich das gerade beschrieben habe, war die Trennung vor allem im 19. Jahrhundert selten. Arbeiterfamilien haben sich es einfach nicht leisten können, dass Frauen zu Hause bleiben und beide Elternteile haben arbeiten gehen müssen. Aber trotzdem ist die Hausarbeit zusätzlich an den Frauen hängen geblieben. So richtig verwirklicht hat sich das Ganze erst in den 1950er Jahren, als sich das kleinbürgerliche Familienideal des arbeitenden Vaters und der Hausfrau, die zu Hause bei den Kindern bleibt, im wirklich größeren Stil durchgesetzt hat. Das ist für uns auch heute noch spannend. Im Zweiten Weltkrieg hat sich die Erwerbstätigkeit von Frauen massiv vergrößert und in den 50er Jahren kam es dann zu einem Backlash, der die Frau zurück an die Kinderkrippe und den Herd gedrängt hat. Und in der Geschichte findet sich das eigentlich öfters, dass Frauen in einer gesellschaftlichen Krise mehr Raum bekommen und danach aber wieder zurückgedrängt werden. Genau, eben später in den 1970er Jahren ist im Zuge der neuen Frauenbewegung zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder eine größere Debatte darüber entstanden, dass Frauen so viel unbezahlte Hausarbeit leisten. Feministinnen haben darauf aufmerksam gemacht, dass Hausarbeit erst mit dem Kapitalismus in den sogenannten privaten Bereich verlagert worden ist. Dadurch wirkt so, als wäre es eigentlich keine Arbeit, sondern etwas, was Frauen aus Liebe oder weil es einfach ihren natürlichen Fähigkeiten entspricht, machen. Das heißt auch, dass Hausarbeit viel weniger Anerkennung entgegengebracht wird als anderen Tätigkeiten und es auch aus dem Blick gerät, dass es sich dabei genauso um Arbeit handelt. In der Debatte ist sich dann viel theoretisch gestritten worden, ob Hausarbeit nun im Marxischen Sinn produktiv und damit wertschöpfend ist oder nicht. Und die Debatte ist ziemlich spannend, aber auch komplex. Und ich glaube, letzten Endes ist es für feministische Kämpfe egal, ob Hausarbeit im Marxischen Sinn Mehrwert schafft oder nicht. In der Debatte wird dann auch die theoretische Frage, was produktive Arbeit bei Marx genau ist, mit einer moralischen Frage, ob Hausarbeit geschätzt wird, vermischt. Und da diskutiert man am Ende dann ganz verschiedene Dinge. Unabhängig davon finde ich die Forderung, dass Hausarbeit als eine Anstrengung anerkannt wird, sehr wichtig. Unbezahlte Arbeit ist für Frauen eine Zumutung, eine Armutsfalle und sie zwängt Frauen in die Abhängigkeit vom Mann und das muss dringend geändert werden. Die unbezahlte Arbeit darf Frauen nicht einfach so zugeschoben werden, egal wie das theoretisch jetzt eingeordnet wird. In dieser Hausarbeitsdebatte ist dann auch die Forderung entstanden, Hausarbeit zu bezahlen. Das hängt sehr stark mit dem Anliegen zusammen, Frauen zu ökonomischer Unabhängigkeit zu verhelfen und sie von der doppelten Belastung zu befreien. Die Feministinnen, die sich in den 1970er Jahren in der Kampagne Lohn für Hausarbeit engagiert haben, haben Hausarbeit als ersten Beruf und die Erwerbsarbeit als zweiten Beruf der Frauen benannt. Damit haben sie deutlich gemacht, dass Frauen vorrangig Hausarbeit leisten und dann erst zusätzlich in schlecht bezahlten Jobs arbeiten. Ein Lohn für Hausarbeit, so haben sie argumentiert, würde für Frauen Unabhängigkeit ermöglichen, sich zum Beispiel von einem gewalttätigen Partner zu trennen. Und diesen Punkt der finanziellen Unabhängigkeit finde ich wirklich wichtig, aber trotzdem, der Lohn für Hausarbeit allein wird an der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung nichts ändern. Die Hausarbeit wäre noch immer Frauensache, aber dann eben bezahlt. Und wenn Hausarbeit bezahlt wird, muss es ja schließlich okay sein, dass Frauen sie verrichten, könnte dann ein Argument von Gegnerinnen sein. Somit würden sich die Verhältnisse weiter festsetzen und Frauen im Privaten gefangen halten und ihnen die Kindererziehung weiter aufdrücken. Deswegen halte ich die Forderung nach der Bezahlung von Hausarbeit nicht für den Hebelpunkt, der Geschlechterverhältnisse auf den Kopf stellen oder zumindest gerechter gestalten wird.
Ich finde diese Debatte um die Bezahlung von Hausarbeit so spannend. Sie begleitet einfach schon viele, viele feministische Debatten, die ich geführt habe. Weil ich finde, man merkt einfach daran, wie wirkmächtig solche Geschlechterbilder sind. Und man merkt auch daran, wie wenig vielleicht die Bezahlung von Hausarbeit diese wirkmächtigen Geschlechterbilder auch angreifen wird. Also zum Beispiel vor vielen Jahren hat die ÖVP-Frauenorganisation die Bezahlung von Hausarbeit gefordert. Das war das Hausfrauengeld. Und wenn das die ÖVP-Frauenorganisation fordert, also wie progressiv kann das wirklich sein? Also die stehen nun wirklich für alles andere als eine fortschrittliche Geschlechterpolitik. Also genau, deswegen packt das zumindest, auch wenn es kurzfristig das Leben verbessert, das Problem definitiv nicht an den Wurzeln. Was mich interessieren wird, Julia, weil das habe ich auch im Anschluss an den Podcast vor 2 Wochen mit einigen diskutiert und die Frage kam auch dann noch auf im Nachhinein. Theresa Griesebner hat ja in der Sendung zu Frauen in der Krise davon erzählt, dass sie findet, dass eine der zentralsten Forderungen für Frauen heute ist, Kindererziehung und Hausarbeit zu kollektivieren. Siehst du das auch so? Wie wird das jetzt aussehen und was heißt das genau, Kindererziehung, Hausarbeit zu kollektivieren? Oder soll es was ganz anderes sein, was unsere zentrale Forderung ist? Also genau, das ist so ein bisschen die Frage, wie soll eine feministische Gesellschaft aussehen? Was wären die nächsten sinnvollen Schritte für uns?
Das ist urdi schöne Frage und ich würde der Theresa da voll zustimmen. Wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen, dass es die ungleiche Verteilung der Hausarbeit, der Kindererziehung und der Pflege der Angehörigen sind, die Frauen wirklich in die Teilzeit reindrängen und dass dieser Umstand zur Abhängigkeit und Altersarmut führt. Und das gehört natürlich geändert. Die unbezahlte Hausarbeit muss fair aufgeteilt werden und Kinder dürfen kein Grund für Altersarmut sein. Derzeit ist die Verteilung von Hausarbeit in der Familie eine private Aushandlungssache. Und oft funktioniert das auch voll gut. Manchmal ist das aber auch ein ziemlich mühseliges, immer wieder Kauen der gleichen Bitten. Und auch wenn ich es wirklich gut finde, dass Frauen aktiv einfordern, dass mehrere Familienmitglieder im Haushalt Aufgaben übernehmen, finde ich gleichzeitig auch, dass man als Frau viel zu oft Bittstellerin für Dinge ist, die andere, nämlich Männer, schon längst haben. Und es ist auch ziemlich unbefriedigend, dass wir uns schon so lang schwer tun, aus dieser Bittstellerinnenrolle rauszukommen, aber irgendwie rutscht man da immer wieder rein. Es ist auf jeden Fall keine Nettigkeit, ein bisschen Haushalt zu übernehmen und mal mit den Kindern einen Ausflug zu machen als Vater. Es steht uns Frauen nämlich zu, dass diese Arbeit gerecht verteilt wird. Also würde ich die Aushandlungssache gern aus dem Privaten rausnehmen. Ich denke nämlich nicht, dass dann noch die richtig große gesellschaftliche Trendwende von selbst kommt und sich die plötzlich ganz anders verteilt, die Hausarbeit. Das Problem zieht sich offensichtlich durch die ganze Gesellschaft, also könnten wir es auch als Gesellschaft lösen. Der Sozialist August Bebel hat schon im 19. Jahrhundert ein Buch geschrieben, das Die Frau und der Sozialismus heißt. Das Buch ist dann ganz viel von Feministinnen, wie zum Beispiel von Clara Zetkin, aufgegriffen worden und es enthält eine Beschreibung, die ich ganz gut finde. Nämlich spricht Bebel davon, dass Hausarbeit kollektiviert werden soll. Anstatt dass alle für sich selbst kochen, putzen, waschen, soll das für alle Menschen organisiert werden. In der Vorstellung gibt es Zentralküchen, zentrale Wäschereien und Putzereien und er beschreibt auch leicht zu reinigendes Mobiliar. Und ich finde das ziemlich cool. Du auch?
Ja, voll.
Und ich glaube, so schwer ist das gar nicht umzusetzen, weil wer schon mal in Wien im Karl-Marx-Hof war, das ist ein besonders schönes Überbleibsel aus dem roten Wien, da kann man das noch selber anschauen. Es ist nämlich versucht worden, alles, was man im täglichen Leben braucht, möglichst nah zur Verfügung zu stellen. Auch Waschsalons und Kinderbetreuungseinrichtungen. Und wenn wir jetzt den Blick wieder auf die zweite Frauenbewegung richten, haben sich Frauen in der 68er-Bewegung noch einmal die Frage der Kollektivierung der Kindererziehung gestellt. Da gibt es die recht bekannte Kinderladenbewegung, die Teil der Studentenbewegung war und die hat 3 wesentliche Ziele zusammengebracht. Nämlich erstens haben Frauen durch kollektiv organisierte Kindererziehung versucht, die einzelnen Frauen zu entlasten, um ihnen auch die Möglichkeit zu bieten, sich an politischen Debatten zu beteiligen und politische Theoriearbeit zu leisten. Zweitens haben sie versucht, durch die antiautoritäre Erziehung die Tradierung des faschistischen Gedankenguts hin bis zur nächsten Generation zu brechen. Und als drittes Ziel haben sie die Kinder jenseits der Kleinfamilie erzogen, um ihnen von Kindheit an eine Perspektive des Lebens im Kollektiv zu bieten. Die Kinder der Feministinnen in der Kinderladenbewegung sollten die Welt verändern können, weil sie ganz anders aufgewachsen sind. Es ist also nicht nur um eine Entlastung der Frauen als Mütter gegangen, sondern auch um eine gemeinsame Politisierung. In der Kinderladenbewegung ist auch der Slogan »Das Private ist politisch« als Kritik an der politischen Tabuisierung des Privatlebens ausgearbeitet worden. Außerdem hat es ein Modell von allgemeiner Erziehungsverantwortung gegeben. Kindererziehung sollte nämlich ein politisches Thema und ein bewusster Ort werden. Genau. Außerdem sollten Erziehungsfragen und Geschlechterverhältnisse nicht mehr als Frauenpolitik behandelt werden, sondern im Zusammenhang der Reproduktion der Gesamtverhältnisse stehen. Der Unterschied zwischen diesen Kinderläden und den Kindergärten, die wir heute kennen, liegt in der Funktion, die sie haben sollten. Die Kinderläden sollten Kinder zu freieren und selbstbestimmteren Menschen erziehen und die Mutter mehr Freizeit zur politischen Mitgestaltung haben. Der Kindergarten betreut Kinder, während die Mutter arbeiten geht. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Und die Frauen, die die Kinderläden damals aufgebaut haben, haben einiges ausprobiert. Am Ende müssen wir heute aber sagen, die Idee war sehr gut, aber es hätte noch weit mehr gesellschaftlichen Umbruch gebraucht, um an den Grundfesten der Gesellschaft etwas zu verändern. Ich finde den Punkt, den die Feministinnen der Kinderläden machen, dass Kindererziehung und Hausarbeit keine im privaten versteckten Frauenthemen mehr sein sollten, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe, trifft es ziemlich gut. In einer befreiten Gesellschaft gibt es für Frauen keine Hürden mehr, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und keine schlechte Stellung für Mütter. Es muss bessere soziale Absicherung für Alleinerziehende geben und das öffentliche Angebot an Kinderbetreuung muss ausgebaut werden. Außerdem sollten Pensions- und Karenzregelungen so umgebaut werden, dass es kein Nachteil mehr ist, Kinder zu bekommen. Und auch was wir vorher schon besprochen haben, dass Frauen in Karenz gehen, hat sicherlich verschiedene Gründe, ideologische oder Fragen, was ein Säugling so bräuchte, aber eben auch den Punkt, dass sie meistens weniger Lohn bekommen als Männer. Also braucht es endlich gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Kinder können ja was ziemlich Tolles sein. Und ich fände auch die Vorstellung einer gemeinsamen Elternzeit, um sein Baby mal kennenzulernen, ganz schön. Und das nötige Übel der Hausarbeit könnte man ja so weit wie möglich gesellschaftlich auflösen und den Rest halt dann fair verteilen. Das wäre so meine Vision. Und als Schritt dorthin soll der Muttertag ein politischer Kampftag werden, an dem wir uns für die Gleichberechtigung von Müttern einsetzen und klar machen, dass es nicht einmal im Jahr Blumen braucht, sondern gesellschaftliche Veränderungen.
Julia, vielen, vielen Dank, dass du da warst und einen Blick hinter die Kulissen des Muttertags geworfen hast. Danke, danke für deine Vorbereitung und für deine wirklich spannende Perspektive.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, was bleibt vom Muttertag? Was für eine Rolle Mütter in unserer Gesellschaft haben, ist ein politischer Aushandlungsprozess. Und den müssen wir führen. Das hat Julia, finde ich, eindrücklich gezeigt. Die Frage, die wir uns also am Muttertag stellen müssen, ist nicht, warum ist der Muttertag schlecht oder wie können wir ihn kritisieren, sondern welches Leben wollen wir für Mütter? Dieser Frage müssen wir mehr Raum geben und für Verbesserungen, für die müssen wir kämpfen. Das war's auch schon mit unserer 5. Folge Kein Katzenjammer. Der Junge Linke Podcast erscheint jede Woche am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf iTunes und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Nächste Woche wenden wir uns wieder dem brennenden Thema der Corona-Krise zu. Oder eher ihren Folgen. Von vielen Seiten wird die große Wirtschaftskrise schon prophezeit. Andere meinen, wir stecken eigentlich schon mittendrin. Aber was heißt denn das jetzt konkret, Wirtschaftskrise? Was können wir erwarten? Gemeinsam mit Tobias Schweiger analysieren wir in der nächsten Folge, was sind die dahintersteckenden Mechanismen, die dazu führen, dass unser System in der Krise steckt, dass der Kapitalismus in der Krise steckt. Und was macht eine Wirtschaftskrise eigentlich wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher? Ich freue mich schon sehr drauf und ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, um euch an unser neues Nachhilfenetzwerk zu erinnern. Emily hat es in der letzten Folge schon vorgestellt. Seit letzter Woche könnt ihr euch auf unserer Homepage www.jungelinke.at einfach und schnell bei Lernnetz anmelden. Schülerinnen und Schüler bekommen bei Lernnetz kostenlos Nachhilfe in den Fächern, die sie brauchen. Gleichzeitig können sich alle Menschen unter 30 melden, wenn sie dabei helfen wollen und Nachhilfe geben wollen. Also sagt es weiter an eure Freundinnen und Freunde, die gerade Stress haben mit der Matura-Vorbereitung. Meldet euch selbst, wenn ihr was braucht, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Nachhilfe in Anspruch nehmen wollt. Wir schauen, dass für alle was dabei ist. Das war's auch schon heute. Ich wünsche euch eine möglichst entspannte Woche und freue mich aufs nächste Mal.